Leiter wählen oder berufen, das ist das Thema der heutigen Predigt. Wie wird man offiziell ein Leiter? Kann man sich selbst ins Spiel bringen und laut verkünden, liebe Gemeinde, ab jetzt bin ich euer Leiter, folgt mir und hört auf mich? Wohl kaum. Die Gemeinde ist ja kein Unternehmen, wo jemand irgendeine Idee hat und dann eine Start-up-Firma gründet, die er dann auch leitet. Oder wird man vielleicht ausgewählt aus einem kleinen Kreis, aus einem internen Zirkel, wo dann ein paar wichtige Leute zusammensitzen und den Nachfolger bestimmen, wenn jemand ausscheidet? Oder findet da eine demokratische Wahl statt, wo die ganze Gemeinde zusammenkommt und in geheimer Abstimmung die Kandidaten nach einer vorher aufgestellten Liste wählt? Und die müssen dann eine bestimmte Quote erfüllen, also 50% oder 2/3 der abgegebenen Stimmen. Und wenn sie die nicht erreichen, haben sie eben Pech gehabt? Oder werden die ältesten und leitenden Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Gemeinde gar von Gott berufen und bekommen dann direkt von Gott her ihre Autorität und Vollmacht verliehen? Was gilt? Oder ist das ganz egal? Wie soll eine Gemeinde da am besten vorgehen und ihre Leiter bestimmen? Ich fange einmal an mit dem Unterschied zwischen einer Wahl und einer Berufung und finde da einige Beispiele in der Bibel. Was ist eine Wahl? Nun, die geht in der Regel vom Volk oder von der Gemeinde aus. Heute ist in NRW auch die Kommunalwahl. Da werden Stadt- und Gemeinderäte, Bürgermeister und Landräte von den Bürgern und Bürgerinnen gewählt. Alle sind dazu eingeladen und können geheim in den Wahllokalen ihre Favoriten in den Wahllisten ankreuzen. Das ist ein Grundrecht in unserem Staat. Wer die meisten Stimmen hat, ist dann gewählt und kann die nächsten 5 Jahre in der Stadt oder in der Kommune regieren. Und genauso ist das dann bei uns in Deutschland in den Bundesländern und im Bund. Die Bürger, die Bevölkerung wählt ihre Vertreter, die dann das Land regieren. In der Bibel gibt es da ein interessantes Beispiel, nämlich wie der erste König Saul an die Macht kommt. Der Prophet Samuel ist schon sehr alt. Bisher hatte Gott das Volk Israel geführt und seine Botschaften durch den Propheten verkündigen lassen. Aber diese Art der Leitung haben die Israeliten satt. Sie wollen, wie die anderen Völker, auch einen König haben, der sie anführt. Gott ist ihnen scheinbar nicht mehr genug. Da tut sich nun ein stattlicher Kerl hervor, der Saul. Die Stammesfürsten kommen zusammen und wählen ihn zum König. Hier geht also die Initiative vom Volk aus. Durch ein Losverfahren, das damals üblich war, wird Saul bestimmt und kann fortan regieren. Eine Berufung ist ein anderes Auswahlverfahren. In der Bibel gibt es ganz viele Beispiele, wo Gott Menschen für besondere Dienste auswählt, also zu Führern, Königen oder Propheten. Zum Beispiel Mose in 2. Mose 3. Mose hütet gerade die Schafe seines Schwiegervaters am Berg Horeb. Das ist eine ziemlich einsame Gegend in der Wüste auf der Sinai-Halbinsel. Dort ruft Gott durch einen Engel den Mose aus einem brennenden Busch und bestimmt ihn zum Führer des Volkes Israel. Er soll nach Ägypten ziehen und das Volk aus der Sklaverei in die Freiheit führen. Eine andere eindrückliche Geschichte ist die von Davids Salbung zum König. Inzwischen hat ja das Volk Israel den Saul zum König gewählt, aber der ist so gar nicht ein Mann nach dem Herzen Gottes, denn sehr eigenwillig übertritt er ein Gebot und eine Anweisung Gottes nach der anderen. Er hört wenig oder gar nicht auf Gott. Da führt Gott den alten Propheten Samuel zu einem Mann in Bethlehem, unter dessen Söhnen er sich einen neuen König ausersehen hat. Isai, der Vater, hat 8 Söhne und ist mächtig stolz, als Samuel zu ihm kommt. Und er lässt alle seine Söhne wie auf einem Laufsteg an dem Propheten vorbeilaufen. Bis auf einen, den Jüngsten. David ist nämlich draußen auf der Weide und hütet die Schafe. Als die jungen Männer da an Samuel vorbeistolzieren, kriegt der immer wieder einen göttlichen Impuls. Durch den Gott ihm zu verstehen gibt, nein, dieser ist es nicht. Nein, auch dieser ist es nicht. Bis sich herausstellt, dass es noch ein Jüngelchen draußen bei den Schafen gibt. Der muss nun auch noch schnell herbeikommen und vor Samuel erscheinen und tatsächlich, jetzt kriegt er einen starken Eindruck und hört innerlich Gottes Stimme, die sagt, auf, salbe ihn, denn der da ist es. Schließlich noch ein letztes Beispiel aus dem Alten Testament, die Berufung des Propheten Jeremia. Auch wieder so ein junger Kerl, der lebte so um 627 vor Christus in Anatot, einem kleinen Städtchen 5 Kilometer nordöstlich von Jerusalem. Eines Tages verspürt Jeremia innerlich, dass Gott zu ihm spricht. Im Alten Testament lesen wir da immer solche Sätze wie »Und das Wort des Herrn geschah zu ihm« oder »Das Wort des Herrn erging an ihn«. Leider erfahren wir dann oft nicht genauer, wie das denn passierte. Manche erhielten vielleicht eine innere Eingebung, andere hörten Gottes Stimme vielleicht sogar auditiv, also akustisch, und wieder andere hatten ein Bild oder eine Vision vor dem inneren Auge und vernahmen darin Gottes Stimme. Wie auch immer. Jedenfalls muss der Jeremia schon eine sehr klare und prägende Gotteserfahrung haben, so dass er sicher und deutlich weiß, dass Gott zu ihm spricht und das dann auch später in seiner Autobiografie reinschreibt. Ja, und in diesem Gespräch, das uns in Jeremia 1 überliefert worden ist, macht Gott ihn zu seinem Propheten. Er autorisiert ihn zu seinem Botschafter, auch wenn Jeremia sich zunächst dagegen sträubt und sich auch gar nicht vorstellen kann, wie das gehen soll. Aber Gott ist so entschieden und überzeugend, dass Jeremia schließlich klein beigibt und sich von Gott senden lässt. Wir sehen an diesen Beispielen, eine Berufung geht immer von Gott aus, entweder direkt durch eine spezielle Gottesbegegnung oder durch einen von ihm beauftragten und bevollmächtigten Menschen, der im Sinne Gottes auftritt und diese Berufung ausspricht. Wie aber ist das im Neuen Testament gewesen? Auch daraus einige Beispiele. Hier finden wir ganz unterschiedliche Auswahlverfahren, etwa bei der Nachwahl des 12. Apostels, nachdem Judas nicht mehr da war. Das wird uns in der Apostelgeschichte 1, Vers 21 bis 26 berichtet. Es gibt zwei Kandidaten, den Matthias und den Josef, und dann werfen die Apostel das Los, das damals übliche Verfahren. Das fällt auf Matthias, der ab jetzt als 12. Apostel zählt. Übrigens war es hier das letzte Mal, wo dieses alttestamentliche Losverfahren angewendet wurde. Es fand dann nach Pfingsten, als der Heilige Geist über die Christen kam, nicht mehr statt. Wir können hier aber durchaus von einer Wahl sprechen, zwar nicht in geheimer Abstimmung, sondern eher zufällig, aber doch so, dass man dadurch den Willen Gottes erkennen wollte. Heute, wie gesagt, glauben wir als Gemeinde auch, dass bei unseren Wahlen der Heilige Geist am Werk ist, weil ja jeder Christ diesen Geist durch die Bekehrung und Taufe empfangen hat. Es gibt natürlich auch ganz viele Beispiele im Neuen Testament von Berufungen. Zunächst schauen wir uns den Herrn Jesus Christus an. Am Anfang seines irdischen Dienstes versammelt Jesus eine Gruppe von Anhängern um sich. Aus denen wählt er 12 Männer, für die er besondere Aufgaben vorgesehen hat. Die ruft er aus dieser Gruppe heraus und bestimmt sie zu seinen engsten Jüngern und Aposteln. Jesus beruft also Leute in seinen Dienst. Sie sollen in enger Gemeinschaft bei ihm sein, predigen und heilen und Menschen von bösen Mächten befreien. Also auch alles das, was später die Ältesten in den christlichen Gemeinden taten. Die 12 Jünger wurden von Jesus berufen, nicht vom Volk und auch nicht auf Initiative von Theologen oder übergeordneten Leitern zu ihm hingeschickt. Später nannte man diese Männer Apostel und zu denen zählte sich dann auch Paulus. Der wurde auch von Jesus berufen, und zwar zum Missionar. zwar nicht leibhaftig wie die anderen Jünger, aber doch sehr eindrücklich durch eine Vision vor Damaskus und den Christen Ananias. Der erklärt dem neu bekehrten Paulus den göttlichen Plan für dessen Zukunft. Kurze Zeit später kommt die Gemeindeleitung in Antiochien zusammen und in dieser Sitzung spricht der Heilige Geist zu ihnen und beauftragt sie, Paulus und Barnabas als Missionare auszusenden. Sie sollen also die beiden Männer aus der Gemeinde sozusagen aussondern und sie in die Mission schicken. Hier beruft also die Gemeindeleitung auf Anweisung des Heiligen Geistes, wie immer der da auch geredet hat. Als der Apostel Paulus auf seiner letzten Reise nach Rom an der Insel Kreta Halt macht, lässt er dort seinen Mitarbeiter Titus zurück. Weshalb? Der soll nämlich dort auf der Insel in jeder Stadt Älteste einsetzen. So wie Paulus das ja auf seinen Missionsreisen überall in den neu gegründeten Gemeinden getan hatte. Dadurch sorgte Paulus für eine gewisse Stabilität der Gemeinden und ein gesundes Wachstum und Überleben. Ein letztes Beispiel: die Berufung und Einsetzung von Diakonen in der Jerusalemer Gemeinde. Die werden benötigt für praktische Hilfsdienste bei der Speisung von Bedürftigen. Das war damals so etwas wie die Tafel heute. Die Apostel beauftragen die Gemeinde, sich nach 7 guten Leuten umzusehen und sie aus der Gemeinde zu wählen. Offenbar findet da also eine Wahl statt. Die gewählten Männer werden dann zu den Aposteln gebracht, die sie feierlich in ihren Dienst mit Gebet unter Handauflegung einsetzen und bevollmächtigen. So, nun haben wir eine ganze Reihe von unterschiedlichen Modellen kennengelernt, die uns in der Bibel überliefert worden sind. Diakone können durch die Gemeindeversammlung gewählt werden, vielleicht damals durch Handheben. Älteste in neuen oder kleinen Gemeinden werden auf Anregung der Apostel eingesetzt. Das tut vielleicht heute eine größere Gemeinde, wenn sie irgendwo in der Nachbarschaft eine neue Gemeinde gründet. Oder auch unser Bund evangelisch-freikirchlicher Gemeinden hilft da bei der Auswahl und Installation. So war es noch üblich in früheren Zeiten, als es die Heimat- und Neulandmission des Bundes noch gab. Da haben die Leiter des Missionswerkes für Deutschland sich darum gekümmert und mit Rat und Autorität den kleinen Gruppen vor Ort geholfen. Es mag auch sein, dass jemand mit einer prophetischen Begabung ein Berufungswort spricht und dadurch der göttliche Wille für eine Gemeinde erkennbar wird. Die muss das natürlich sorgfältig prüfen, wird aber dadurch vielleicht angeregt und ermutigt und kann das dann bestätigen oder verwerfen. Es kann auch sein, dass ein vorhandener Ältestenkreis nach Gebet und manchmal auch verbunden mit Fasten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen beruft und der Gemeinde vorschlägt. Wie auch immer eine Berufung erfolgt, in jedem Fall sollte das Ergebnis eindeutig und möglichst einmütig sein. Eine demokratische Wahl mit einer knappen Mehrheit ist für die Leitung einer Gemeinde kaum nützlich. In unseren heutigen Satzungen ist ja meistens eine demokratische Wahl vorgesehen. Kandidaten werden von der Gemeindeleitung oder von der Gemeindeversammlung vorgeschlagen. Ein Wahlausschuss fragt sie, ob sie bereit wären, sich für einen Dienst zur Verfügung zu stellen. Dann werden sie auf einer Kandidatenliste aufgeführt und schließlich in der Gemeindeversammlung in geheimer Abstimmung gewählt. Manche Gemeinden haben in ihrer Ordnung dann noch verankert, wie hoch das Ergebnis für eine Wahl sein muss. Dann, am Ende, muss der Kandidat bzw. die Kandidatin noch zustimmen, ob er oder sie die Wahl annimmt oder nicht. Bei solchen doch eher demokratischen Wahlen gehen wir davon aus, dass der Heilige Geist in jedem Gläubigen wohnt und ihn und uns alle leitet. Und so auch am Ende das herauskommt, was Gott will. Wobei ich hier sagen muss, dass der Heilige Geist uns nur insoweit ganz ausfüllt, wie wir ihm Raum in uns geben. Er kann uns nur leiten, wenn wir ihm auch die Möglichkeit dazu geben. In uns stecken ja immer auch mehr oder weniger menschliche Anteile unserer sündigen und triebhaften Natur, die Gottes Willen so ganz und gar entgegensteht. Wie stark unsere Entscheidungen in der Gemeinde allesamt vom Heiligen Geist inspiriert und gelenkt sind, das bleibt dann noch die Frage. Manches ist und scheint mir sehr menschlich zu sein, Anderes ist sicher auch geistgewirkt. Ein gutes Zeichen einer geistgewirkten Entscheidung ist häufig, wenn eine Gemeinde einmütig oder vielleicht sogar einstimmig wählt, dann haben scheinbar alle intuitiv das Gespür, dass dieser eine Weg der richtige ist. Bei einer demokratischen Wahl ist oft die Gefahr groß, dass es am Schluss Gewinner und Verlierer gibt. Die einen lachen sich ins Fäustchen, die anderen jammern und befürchten das Schlimmste. Manche versuchen dann noch einen Kompromiss auszuhandeln, aber das ist mitunter schwierig und geht auf Kosten der Klarheit und Eindeutigkeit. Sowas ist dann mühsam und kann immer wieder zu Streit führen. Dann muss man, bevor man entscheidet, vielleicht noch erst einmal eine gewisse Zeit verstreichen lassen, bis man wieder gemeinsam berät und wählt, schweigen, beten und miteinander reden. Und vielleicht kommt dann nach einer Zeit ein eindeutigeres Ergebnis heraus. Noch ein paar Sätze zur Berufung am Schluss. Wer sollte berufen? Die Gemeindeleitung? Die Gemeindeversammlung? Wie erkennen wir, dass jemand für einen bedeutenden Dienst berufen ist? Früher, als junge Menschen an unserem theologischen Seminar studieren wollten, mussten sie eine Berufung nachweisen, also ein Erlebnis, eine Erfahrung mit Gott, die sie gewiss machte, diese Ausbildung einzuschlagen, um danach als Pastor oder Missionar tätig zu werden. Man musste da schon zu Hause drüber nachdenken und das auch aufschreiben und dann mit der übrigen Bewerbung einreichen. Es war gar nicht so leicht zu erkennen, was eine Berufung ausmacht. Diese passiert ja auch bei jedem ganz unterschiedlich. Der eine hat ein sehr bombastisches, eindrückliches Erlebnis. Ein anderer fühlt instinktiv, dass jetzt dieser Weg der richtige ist. Ich konnte damals vor allem zwei oder drei Dinge vorweisen. Einmal Erfahrungen in der Jugendleitung, dann ein Bibelwort, durch das mich Jesus besonders angesprochen hat. Und schließlich Gespräche mit den Ältesten der Gemeinde. Wir hatten damals drei geistliche Leute. Zu jedem bin ich hin und habe mit ihnen über meinen Berufswunsch gesprochen. Denn die Ältesten der Gemeinde waren auch vom theologischen Seminar gebeten worden, eine Referenz über mich zu schreiben. Und erst als sie alle drei ein positives Votum abgegeben haben, da habe ich meine Bewerbung abgeschickt. Es war also die geistliche Beurteilung der damaligen Ältesten und ihre einstimmige Beschlussfassung, mich an das theologische Seminar zu entsenden. Das war für mich ein bedeutsamer Faktor für eine Berufung. Manchmal glaubt ein Mensch, für einen bestimmten Dienst dem Reich Gottes berufen zu sein. Er hat große Träume und Vorstellungen, etwas Großes für den Herrn tun zu können und ein toller und cooler Leiter zu werden. Doch nicht immer verwirklichen sich seine Träume. Vielleicht ist er sogar der Einzige, der dieser Meinung ist. Und Gott hat einen ganz anderen Plan. Und auch die Gemeinde Jesu spürt, dass dieser Mensch nicht geeignet ist für größere Leitungsaufgaben. Ein Mensch kann sich nicht selbst herausheben und vorne hinstellen. Er muss von der Gemeinde bestätigt werden. Die muss einverstanden sein, seinen Charakter kennen, seine Motive durchschauen, auch klar sehen, ob er sich bereits bewährt hat. Gerade Neulinge im Glauben haben eine große Leidenschaft für Jesus. Sie brennen voller Eifer und fühlen, sie könnten nun Bäume ausreißen. Von ihrer Begeisterung können sich ganz klar die Christen, die schon länger dabei sind, eine oder mehrere Scheiben abschneiden. Da wünschte ich mir von ihnen mehr Lust und Energie. Aber so ein Neuling kann auch schnell über das Ziel hinausschießen und übertreiben. Und macht dann vielleicht durch sein ungestümes Handeln mehr kaputt, als er eigentlich will. Neulinge sollte man daher nie in eine höhere Leitungsverantwortung hineinbuxieren. Sie müssen erst noch etwas von der Nachfolge lernen, reifer werden, geduldiger und stärker im Glauben. Auch das ist ein wichtiges Kriterium für eine Wahl oder Berufung. So, nun bin ich am Schluss des heutigen Themas. Wir haben unterschiedliche Modelle kennengelernt, wie Leiter in der Gemeinde bestimmt werden können. Immer ist jedoch wichtig, dass da Gott zum Zuge kommt und die Gemeinde seinen Willen erkennt und den dann entschlossen durchsetzt. Amen.